Wer bin ich? Was macht mich aus? Was sind so meine Grundgesetze in mir? Ist es das, was ich besitze? Ist es das, was ich habe? Ist es das, was ich kann? Heute mit dem speziellen Thema Falle Perfektionist. Und dazu habe ich, weil ich das so liebe, eine kleine Geschichte mitgebracht. Ihr dürft gut zuhören, denn es ist eine Frage am Ende dieser Geschichte, die es gilt zu beantworten. Es waren einmal ein perfekter Mann und eine perfekte Frau. Als sie sich begegneten, ging es gar nicht anders, als dass sie sich ineinander verliebten und bald schon eine Heirat anstand. Es war natürlich eine super perfekte Hochzeit. Das Wunder allerdings bestand darin, dass das auch noch so weiterging. In ihrem ganzen Miteinander, sie blieben einfach perfekt. An einem verschneiten, stürmischen Weihnachtsabend fuhr dieses perfekte Ehepaar eine kurvenreiche Straße entlang und merkten auf einmal, sie sahen es, dass rechter Hand ein Fahrzeug am Graben stand. Weil sie perfekt sind, haben sie natürlich angehalten, sich unterbrechen lassen in ihrem Ziel und festgestellt, oh, das ist ja der Weihnachtsmann. Und er sagt voll Entsetzen, ja, ich habe eine Panne und die ganzen Geschenke sind im Auto. Kein Problem, sagen sie, wir nehmen alles mit, denn sie wollten das auf keinen Fall, dass die Kinder keine Geschenke bekamen. So ging es weiter und mit voller Freude und Perfektion verteilten sie diese Geschenke aus. Aber unglücklicherweise verschlechterten sich die ohnehin schon sehr schwierigen Straßenbedingungen und es kam, wie es kommen musste. Es war ein schwerer Unfall. Nur einer der drei überlebte. Wer war es? Jetzt, Gregor, guckst du, wer war es? Der Weihnachtsmann, okay. Die Antwort ist ganz einfach, es war die perfekte Frau. Sie war die einzige, die überhaupt existiert hatte. Jeder weiß, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und auch keinen perfekten Mann. Also herzlich willkommen zu diesem Thema Identität, Falle Perfektionist. Und dann merken wir schon, ja, gibt es das überhaupt einen Perfektionisten? Gibt es das in männlicher Variante, in weiblicher Variante? Und ich möchte gleich mal am Anfang schon so raushauen, was meine Überzeugung ist. Jeder trägt in bestimmten Bereichen etwas Perfektionistisches in sich, wo er einfach das Beste geben möchte, möglichst keine Fehler machen möchte. Und es soll auch genauso laufen, wie es im Kopfkino und im Herzen verankert ist. Manchmal spielt die eigene Persönlichkeit eine Rolle dabei. Es gibt bestimmte Arten von Menschentypen, die sind anfälliger für den Perfektionismus als andere. Aber ich möchte meine These, dass jeder Mensch das in sich trägt, einfach mal so ein klein bisschen veranschaulichen. Grundsätzlich reiße ich heute nur etwas an. Also die perfekte Unordnung gehört auch dazu. Also ja, nicht aufzuräumen, es muss so aussehen, dass klar ist, ich bin ein freier Mensch, ist eine perfektionistische Haltung. Genauso auch, es gibt Profis im Verdrängen von Problemen und Schwierigkeiten. Sie gehen sie einfach nicht an und dahinter steckt eine ganz kleine Perfektion, denn ich will mich mit der Kompliziertheit eines Menschen und Konflikten nicht auseinandersetzen, weil ich dem nicht gewachsen bin. Also vermeide ich es. Und bin darin perfekt geworden. So, dass es aus keinem auffällt, dass ich mich ständig raushalte. Hinten unsere Techniker. Also ich kenne nur ganz wenige Techniker, die nicht alles in den Hebel in Bewegung setzen, dass es niemand merkt, dass etwas schief läuft. Ob Kindererziehung, Haushaltsführung, die eigene Arbeit, Dienste in der Gemeinde, ganz besonders Autofahren und vieles andere. Alles das sind Bereiche, wo wir durchaus in die Falle des Perfektionisten reintappen können. Mit dem einen Satz, der in uns dann da ist, du darfst nichts falsch machen. Oder etwas versteckter gefragt, wieso hast du nicht Pünktchen, Pünktchen? Oder wo warst du denn, als ich dich brauchte in Partnerschaften? Also ich behaupte, jetzt als nächstes, in jeder Partnerschaft gibt es die unausgesprochene Falle des Perfektseinmüssens. Und es sorgt für aufregende Reibung. Dabei ist es nichts anderes als eine sehr wohltuende Ergänzung. Wohltuend, dass sie wirklich etwas Gutes bewirkt, wenn wir so aufeinander achten und aufeinander eingehen. Denn dadurch lernen wir etwas stärker in Balance zu kommen. Das heißt, mal den Druck, der in uns ist, und die ständigen Überbewertungen ein Stück weit mal rauszulassen und sie nicht so stark in uns wirken zu lassen. Also ich spreche jetzt von inneren Lügen, die wir in uns tragen, oder Ursachen, die wie eine Art Grundgesetz in mir verankert sind, nicht immer bewusst, nicht immer klar und deutlich, aber mein Leben bestimmend. Also heute geht es in dieser Predigt darum, diesen Druck loszulassen. Und immer wenn ich etwas loslasse, entsteht ja eine Leere. Und die muss dringlichst gefüllt werden, sonst kommt das alte Verhaltensmuster gleich wieder nach vorne. Also lass uns das mal mit der Barmherzigkeit Gottes füllen, mit dem Ziel, dass am Ende hauptsächlich Freude unser Leben bestimmt und nicht so viel Frust. Also, wer bin ich? Die Falle des Perfektionisten. Drei Punkte werde ich heute mit euch ganz kurz anreißen. Das erste ist die Falle, dahinter steckt so der Gedanke, ich muss wissen, was ist denn mit Perfektionismus gemeint und was ist das nicht? Also ich muss wissen, wovon rede ich denn jetzt eigentlich? Das zweite ist, dass der ungesunde Perfektionismus erarbeitet mit Köder. Und diese Köder, die sehen sehr, sehr gut aus. Essenstechnisch würden wir sofort zulangen, aber sie sind vergiftet. Und zwei christliche Köder stelle ich uns vor. Und dann kommen wir in das Finale, auf die Zielgerade. Und das waren eben die Lieder, die da schon von gesungen haben. Jesus Christus möchte, dass wir befreit sind. Und das bedeutet nichts anderes wie nicht fremdbestimmt zu sein. Nicht etwas in uns an Verhaltensmuster zu tragen, die unser Leben eng machen und binden. Also schauen wir uns einfach mal die Falle an. Was ist Perfektionismus? Wie kann es sein, was einmal in einem Fokusartikel geschrieben worden ist, dass der Perfektionismus der Saboteur des Glückes ist? Woran liegt es? Zunächst einmal dürfen wir feststellen, es gibt Berufe, die es mit sich bringen, dass Fehler nicht nur unerwünscht, sondern verboten sind. Nehmen wir einfach mal nur eine kleine Auswahl von Berufen, die mit P anfangen. Piloten, Polizisten, Politiker, Pastoren. Natürlich weiß jeder, dass das Menschen sind und als Mensch mache ich etwas falsch. Aber bei diesen Berufen gibt es eine Null-Toleranz-Haltung. Nun möchte ich natürlich nicht unbedingt unsere Identität nur an einem Beruf knüpfen, wobei das häufig in Deutschland der Fall ist. Da, wo man gefragt wird, ja, wer bist du denn? Dann sagen wir ganz oft, ja, ich bin Pastor. Also wir nennen unseren Beruf, weil wir unsere Identität mit diesem Beruf verknüpfen. Aber ich möchte es heute ein bisschen mehr auf unsere Persönlichkeit einfach münzen. Wer perfekt ist, versucht ständig Fehler zu vermeiden. Das ist einer dieser Fokusse. Ständig nur dabei, Fehler zu vermeiden. Dahinter steht ein Motor, also eine Energiequelle. Die Energiequelle ist Angst. Jetzt fange ich an, mich zu pushen. Ich möchte Fehler vermeiden, also brauche ich, weil Angst oftmals sehr negativ ist und wir vom Johannes auch wissen, die Liebe treibt die Angst aus, versuche ich also das Ganze wieder umzudrehen. Du schaffst es. Du kannst es. Du musst dich nur mehr anstrengen. Heute ist es dir gelungen und morgen geht's wieder. Also wir pushen uns auf und deswegen ahnen wir gar nicht, dass es letztendlich eine Angst ist, die unsere eigentliche Quelle darstellt. Ständig setzen wir uns unter Druck. Ganz praktisch gesehen, weil die Note 15 oder 1 sowieso erreicht werden muss in der schulischen Qualifikation, kann sich ein Perfektionist über eine 2 gar nicht mehr freuen. Und ein Lob über die 1 auch nicht annehmen, weil das war ja selbstverständlich. Ein Versprecher in der Predigt kann dafür sorgen, dass ich meine ganze Predigt in die Mülltonne schmeiße. Dabei bleibt die Qualität doch erhalten. Weil du nicht darauf vorbereitet warst, kann es sein, dass du in einer bestimmten Situation auf einmal verbal lautstark geworden bist und erschrocken. Und jetzt wirst du alles dran setzen, dass das ja nicht nochmal passiert. Und dann tauchen folgende Dinge auf, wenn sie denn auftauchen. Ich tauche nämlich dann, warte, ich will nicht, bitte die nächste Folie. Es kommt nämlich dann eine Fülle an Worten oder Begrifflichkeiten, die es dann deutlich machen, welche Nebenwirkungen ein Perfektionist in sich trägt oder verursacht. Da gibt es dann eben zum Beispiel dieser Dauerstress, mit dem ich dann irgendwo klarkommen muss. Ich überfordere mich permanent. Das heißt, ich habe einen Maßstab in mir, eine Latte in mir. Wenn ich mal vom Leichtathletik herkomme, da beginnst du gerade mit Hochsprung und ich rate dir, fang mal bei 90 cm oder 1 Meter an, da kommt man noch relativ locker drüber. Aber ein Perfektionist fängt bei 1,50 Meter an. Es ist eine Übertreibung, eine Überforderung des Lebens. Der andere sagt wiederum, ich habe die lange Bank. Das heißt, ich fange erst an zu lernen, wenn ich so viel Druck in mir habe, dass ich irgendwie anfangen kann. Aber am Ende kann ich sagen, ja, ich konnte ja gar keine 15 Punkte schreiben. Ich habe nicht alles geschafft zu lernen. Ich hatte nicht genug Zeit. Merkt ihr? Ich schaffe automatisch für mich eine Rechtfertigung, warum ich mein inneres Ziel nicht erreicht habe. Perfektionisten sind oft Weltmeister mit der langen Bank. Sie sind aber auch, weil sie auf die Fehler konzentriert sind, auch Weltmeister im Kritisieren. Und sie nehmen sich auch die Freiheit, das immer rauszuhauen. Sie sehen die Fehler und sie fühlen sich sogar dazu berufen, das anzusprechen, weil das hilft dem anderen ja, besser zu werden. Also sie überstülpen ihre eigene destruktive Lebensweise auf andere und erwarten es von ihnen. Das führt dann oft zu Isolation. Man ist nicht gerne mit Menschen zusammen, die einen immer nur negativ kritisieren. Perfektionisten sind Weltmeister in Anklagen. Sehr oft haben sie Recht. Aber das Recht ist nicht immer das, was dem Menschen gut tut und aufbaut. Sie haben in sich ein ständiges Misstrauen, sowohl Menschen gegenüber, ob sie sich auf sie verlassen können, aber auch sich selber gegenüber. Da sind Zweifel da. Sie wollen möglichst alles kontrollieren, also wieder Fehler vermeiden. Und das führt, weil sie mit einem Dauerfrust und Dauerstress leben, oftmals zu Schmerzen, zu körperlichen Symptomen. Also zum Beispiel Rückenschmerzen, weil sie sich ständig zu viel auflasten. Bei anderen ist es wieder der Magen, weil der Druck einfach in einem ist, sodass man da Geschwüre bekommt. Und weil dieser Druck so groß ist, besteht durchaus die Gefahr, dass man jetzt anfängt zu flüchten. In Depression, man flüchtet und ist dann, hat wieder seine Rechtfertigung. Ich kann ja gar nicht so sein, wie ich will, weil ich ja krank bin. Oder man greift zu Alkohol oder man greift dazu, jetzt noch mehr zu arbeiten, den Druck zu erhöhen, was dann sehr häufig in einem Burnout landet. So, Das waren jetzt genug an schlechten Nachrichten. Aber ich habe das mal so aufgezählt, damit wir wissen, das alles gehört mit zum Perfektionismus mit drin. Und wenn du jetzt drei Punkte vielleicht erkannt hast, das gibt es bei mir auch, dann bitte Achtung, Falle. Dann täte es dir gut, wenn eine neue innere Freiheit hineinkommt in dein Leben. Das war also so in etwa die Falle. Es führt natürlich dazu, wenn ich immer auf die Fehler orientiert bin, ich Fehler vermeiden möchte, dass ich mich sehr oft in Details verliere, also im Unwesentlichen. Ich bin zum Beispiel etwas perfektionistisch in Sachen Predigtvorbereitung. Und dann lese ich das und dieses und jenes und das. Mit dem Ergebnis, ich habe eine Fülle an Informationen und es fällt mir auf einmal schwer, aus dieser Fülle herauszufinden, was ist denn das Wesentliche, was weitergegeben werden soll. Und wenn sich das in anderen Bereichen auch noch wiederholt, bin ich dauernd nur bei den unwesentlichen Punkten, bei den Winzigkeiten und verliere das Eigentliche aus dem Blick. Okay, jetzt wissen wir, was der Perfektionist ist. Und jetzt sind wir gut gewappnet und es wird uns nicht passieren, in diese Falle zu tappen. Wenn es da nicht, dann eben die, das war jetzt die zweite Folie, wenn es dann nicht diese Köder gäbe. Also mein zweiter Gedanke. Denn kaum habe ich mich jetzt das bewusst gemacht, so ist es und jetzt muss ich mal sehen, wie ich da herauskomme. Jetzt merkt er schon wieder, der Perfektionist überlegt, wie komme ich da heraus. Er legt sich sofort gute Argumente zurecht. Ja, mal Jörg, was sagst du denn da? Also Faulenzer gibt es ja in der Gesellschaft genug. Und nur dadurch, dass ich so gewissenhaft bin und so treu bin und so viel leiste, bin ich auch erfolgreich und kann richtig gute Qualität abliefern. Ja, sage ich dazu, wenn es ein gesunder Ehrgeiz ist, dann ist es eine gute Absicht. Aber oftmals kommt da so eine Überbewertung mit hinein. Ich erinnere an die zwei Predigten, die uns Gundolf Lange gehalten hat, zu der Überbewertung. Aber kaum möchte ich jetzt etwas verändern, kommt so der Köder. Und einer dieser Köder ist alles oder nichts. Also das ist natürlich erstmal alles oder nichts, ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, wir merken sofort, da gibt es keine Farbe drin, auch keine Zwischentöne. Fromm auf Jesus Christus formuliert, wir sind ja hier im Gottesdienst, da darf ich das mal so sagen, so ein christlicher Wahlspruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja, einige sind damit groß geworden, sie nicken schon. Ganz ehrlich, in diesen Ködern ist immer ein Funken Wahrheit drin. Aber in dieser Absolutheit ist er wirklich schlecht. Und vor allen Dingen ist das ein Satz, den jeder Schriftgelehrte und Pharisäer sofort unterschrieben hätte, Jesus Christus dagegen sofort abgelehnt hätte. Darum geht es in der Beziehung zu Gott gar nicht. Denn was ist das für eine Latte, dass ich ganz zu Jesus gehören da muss? Das sagen wir so theoretisch, aber ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. Mein ganzes Herz, so hat es Daniel Kalloch mal gesungen, gehört nur Jesus. Wow, haben wir da schön gelogen. Das ist unser Wunsch, dass es ganz Jesus gehört. Aber entspricht nicht immer der Realität. Also sei ganz sein oder lass es ganz sein, dazu hatte Jesus Christus eine gute Antwort gegeben. Wir finden sie in Matthäus 5, Vers 48. Bevor ich diesen Vers zitiere, einen kleinen Hinweis darauf, dass wir sind jetzt in der Bergpredigt. Viele, viele Kurzpredigten von Jesus Christus sind zusammengefasst worden. Und Matthäus, der dieses Evangelium gebracht hat, ist sehr geschickt dabei. Denn in Vers 20, wo die ganzen Kurzpredigten beginnen, sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr am Reich Gottes, also an Gott selbst, null Anteil haben. Ihr geht leer aus. Ihr verpasst das Wesentliche. Die Pharisäer waren überzeugt, wir machen alles richtig. Also wir sind Gott ganz nah. Und Jesus sagt, stopp mal, so funktioniert das nicht. Dann kommen so viele Predigten, die uns im Grunde genommen nur erschrecken lassen. Ja, wenn das so ist, kann ich ja nie zu Gott kommen. Allein durch Augen kann ich Ehebruch begehen. Ich soll meine Feinde lieben. Ich soll sie einladen nach mir zu Hause. Ich soll dem Hungrigen mein Brot teilen und so weiter und so fort. Egal, was Jesus da bringt, er übertreibt es auf die Spitze. Sodass im Grunde genommen jeder ehrlich sagen muss, das ist eine Nummer zu groß. Das kann ich doch unmöglich leben. Also Klammer auf, 5 Vers 20, ihr braucht eine andere Gerechtigkeit, denn die Pharisäer waren perfektionistisch unterwegs und das Resultat war Selbstgerechtigkeit. Und wer selbstgerecht ist, braucht keinen Retter, weil er rettet sich selber. Der ist überhaupt nicht unter der Rubrik, ich bin verloren, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter, weil er sagt, nein, ich komme alleine klar. Ich schaffe das, ich kann das. Kein Wunder, wenn Jesus dann am Ende dieser vielen Predigten wieder etwas sagt, Klammer zu, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum geht es. Wir sollen etwas sein. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, ihr aber sollt vollkommen handeln. Das wäre jetzt logisch gewesen nach seinen vielen Kurzpredigen. Jetzt tut es, was ich euch gesagt habe. Nein, wir sollen etwas sein. Vollkommen sein meint nicht perfekt sein, sondern spricht von etwas völlig anderem. Vollkommen sein, so können wir das übersetzen mit, bedeutet, komm an das Ziel, das Gott für dich vorbereitet hat. Komm an das Ziel, das Gott für dich vorbereitet hat. Nimm die Identität von Jesus Christus an, lerne von ihm, folge ihm nach. Und zwar so, wie es Jesus Christus von dir möchte. Wir Christen wissen immer sehr gut Bescheid darüber, was der andere zu leben und zu handeln und zu reden hat. Aber hier geht es um ein anderes Fenster. Wir sollen etwas sein und dieses Sein ist gebunden an Vater Gott. Jesus spricht an dieser Stelle nicht allgemein von Gott, hätte er machen können, sondern vom Vater. Und jetzt wird deutlich, es geht doch um ein Familienverhältnis. Und jetzt erlaube ich mal so die Frage an uns lieben Eltern, wer von euch hat perfekte Kinder? Also ich melde mich. Vielleicht jemand anders zu Hause auch, da fällt es nicht so auf. In meinen Augen sind meine Kinder, eins ist heute da, die sind perfekt. Ich liebe sie. Und Liebe überdeckt die Fehler, die natürlich vorhanden sind. Versteht ihr? Es geht um Gott, den Vater. Und er liebt uns so sehr, dass wir in seinen Augen, seinem Herzen perfekt sind. Ohne Abstriche. Wir brauchen keine Ausrede uns zurechtlegen, warum wir manches nicht auf die Kette kriegen. Weil Gott weiß es. Er, der Vater, so lässt es Jesus wissen, sieht in das Verborgenste hinein, in deines Herzens. Und das, was er nur möchte, ist, dass du Platz nimmst. Den Platz neben ihm einnimmst, bei ihm bist, Gemeinschaft mit ihm hast. Und wisst ihr, was passiert? Wir werden ihm ähnlicher. Es war doch Maria, die das gute Teil erwählt hat, die einfach mal den Mut hatte, nicht perfekt zu sein, sondern zu sitzen. Und in der Küche hat's gerappelt. Und Jesus musste bei der Martha mal rappeln und sagen, komm, sei doch mal so frei und setz dich jetzt zu mir. Dann gibt es noch einen zweiten Köder. Der ist auch so typisch christlich. Bitte einmal die nächste Folie. Vielleicht kennt ihr den Satz auch, immer das Beste geben. Also das tat Gott für dich, was tust du für ihn? Es klingt so gut, das Beste für den Herrn. Wir wollen Qualität abliefern. Also er, der sich selbst nicht verschont hat, also wollen wir ihn auch damit ehren, dass wir das Beste geben. Aber er merkt schon bei der Frage, das tat Gott für dich, was tust du für ihn? Da fängt es schon an zu sticheln. Das kann gar nicht gesund sein, diese Frage. Und sie ist in der Überbewertung extrem negativ. Was ist denn nun das Herzensanliegen Gottes? Natürlich sollen wir keine Faulenzer sein. Natürlich möchte ich mit dieser Predigt nicht ein einziges Gebot Gottes außer Kraft setzen. Hat Jesus auch nicht vorgehabt. Aber er möchte uns befreien, dass wir auf das destruktive Verhalten nicht ständig hereinfallen. Und da können wir lesen in Galater 3, Vers 3. Paulus hat es da an dieser Stelle entlarvt, dass dieser Köder, das Beste zu geben, sehr giftig ist. Da sagt er, seid ihr denn so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt? Ganz ehrlich, also im Geist kann keiner von uns anfangen, von sich selbst aus. Das ist ein Geschenk Gottes. Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden. Fleisch steht für die eigene Leistung, für die eigene Kraft, für das eigene Können. Also wollen wir so dumm sein? Diesen Köder schlucken? Wir sollen das Beste für Gott geben, aber dieses Beste besteht nur in einer einzigen Sache. Stelle dich Gott zur Verfügung. Sei bereit, sei wach. Und wenn Gott dann sagt, jetzt bist du dran, dann hast du die Kraft, die Liebe und die Fähigkeiten dazu, genau das zu tun. Warum? Weil es Gott dir in diesem Moment schenkt. Und deswegen ist es einfach. Immer dann, das ist ein Merkmal, immer denn, wenn für dich das Christsein anstrengend wird, lebst du verkehrt. Dann stimmt etwas in deinem Grundgesetz nicht. Und du benötigst Freiheit. Also die Falle Perfektionismus ist ein ständiger Druck und Übertreibung, sodass das Leben uns durchaus noch Freude machen kann, wenn wir erfolgreich sind, aber uns gar nicht gut tun, wenn es uns krank macht. Aber kaum haben wir das begriffen und sagen, jetzt machen wir es besser, dann kommen solche Köder. Die werden uns angeboten vom Feind Gottes, dass wir sie schnell schlucken, um ja nicht auf die richtige Spur zu kommen. Aber was ist denn die richtige Spur? Das ist einzig und allein, dass Gott schon immer vorhatte, dass wir befreit sind und befreit leben. Das macht ja auch Sinn, wenn wir ständig auf Hochtour laufen, dann kann das nicht gut tun. Und davon möchte Jesus Christus uns befreien. Schon im Anfang der Bergpredigt, das ist ja schon sehr interessant, da fängt Jesus Christus an, uns selig zu sprechen. Da kommt kein Papst mit, was er da alles aufzählt. Selig, wenn du geistig hungrig bist, wenn du arm bist, wenn du traurig bist, wenn du verfolgt bist. Selig bist du. Warum? Weil Gott dir dann nahe ist und weil Gott dich beschenken wird. Womit beschenkt er mich? In einem alten Jugendlied heißt es, Gnade allein schenkt dir Freiheit. Nicht dein Bemühen, nicht deine Anstrengung. Nein, Gott allein ist es, der dir alles zum Leben schenkt und zum Gelingen gibt. Also besteht meine einzigste Aufforderung darin, da ist es ein Bibelvers aus Hebräerbrief, besteht darin, dass ich selber etwas Kleines mache, nämlich in die Nähe Gottes zu gehen. Hebräer 4, Vers 12, 16 heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Freimütigkeit heißt, frei von der Angst zu beschleunigen oder abzubremsen. Da bin ich frei. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, nicht zum Thron der Beschleunigung, nicht zum Thron des Gesetzes, nicht zum Thron, mach ja alles richtig, mach keine Fehler. Zum Thron der Gnade sollen wir gehen. Was passiert dann dort? Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist es, was Gott auf seinem Herzen hat. Er will uns mit Barmherzigkeit füllen. Barmherzigkeit ist etwas, was einem Perfektionisten sehr, sehr schwer fällt. Er kann oft mit sich selber gar nicht barmherzig sein. Und es fällt ihm auch schwierig, anderen gegenüber, die Fehler machen, barmherzig zu sein. Jetzt kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und in dieser Gegenwart Gottes ist der barmherzige Samariter, Jesus Christus, selber präsent. Und er schenkt uns unverdient, einfach weil wir seine Kinder sind, schenkt er uns seine Barmherzigkeit und die Gewissheit, ich werde rechtzeitig dir helfen. Das finde ich fantastisch. Das finde ich so ermutigend und so befreiend. Das heißt nicht, dass ich jetzt wild drauf lossündige und Gott einen lieben Mann im Himmel sein lasse. Es heißt, dass ich mich neben Gott in den Himmel setze, um aus meinem Bild zu sprechen. Und dann sagt er, jetzt sende ich dich wieder auf die Erde, aber mit einem Herzen voller Barmherzigkeit und befreit, dass du einfach mit Freude lebst, befreit von dem Druck, den du dir dauernd machst oder den andere auf dich ausüben. Sei also ganz du selbst mein geliebtes, wertvolles Kind. Was wird passieren? Du wirst barmherziger, so wie Gott barmherzig ist. Und Gott sei Dank dürfen wir im Jahr 2021 ein ganzes Jahr lang darüber nachdenken, was es heißt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen. Jetzt fordere ich doch heraus mit dem wunderschönen Lied, dass Jesus uns befreien will. Es ist ein schwer zu spielendes Lied und deswegen werde ich das Team herausfordern. Sie dürft Fehler machen. Es ist Gnade. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes.